Zukunft im Blick und was der Ölberg damit zu tun hat. Wir wollen uns auf die Spurensuche machen und schauen, was wir heute Abend entdecken. Da lesen wir in Markus 14, ab Vers 22 bis 25. Und ich habe immer wieder verschiedene Übersetzungen, je nachdem, wie es gerade mir in meinen Gedanken am besten zum Ausdruck bringt oder kommt. Und so lesen wir hier Markus 14, ab Vers 22. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihn den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstockes, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reiche Gottes. Der Herr Jesus, er ist in diesem Obersaal. Er hat mit seinen Jüngern das letzte Passa gefeiert, das Abendmahl eingesetzt. Er hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen, ihnen Mut gemacht, hingewiesen auf die wunderbare Hoffnung der Wohnung, die wir haben. Er hat ihnen versprochen, sie nie alleine zu lassen. Er hat versprochen, dass der Heilige Geist kommen würde und bei ihnen und in ihnen bleiben würde und nie mehr weggeht. Er hatte sie eingeladen, in der tiefen Gemeinschaft mit ihm zu bleiben, so wie die Rebe am Weinstock. Und der Herr Jesus hat schlussendlich für seine Jünger gebetet. Und dann sehen wir, wie der Herr Jesus aufsteht und er geht, verlässt Jerusalem, geht das Kidrontal hinunter, und dann heißt es dort im nächsten Vers, in Vers 26: Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Jesus geht die gleiche Strecke wie 1000 Jahre zuvor auch der David. An einen Ort, den er öfters besuchte. Der Evangelist Lukas, er sagt, dass es eine Gewohnheit für ihn war, an diesen Ort zu gehen. In Lukas 22, 39, da lesen wir: Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Es war seine Gewohnheit. Er ging öfters dorthin. Ja, er ging so oft dorthin, dass sogar der Judas wusste, dass dieser Ort für den Herrn Jesus ein ganz spezieller Platz war. Und das lesen wir in Johannes 18, Vers 2. Dort lesen wir: Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Die Evangelisten Matthäus und Markus, die präzisieren diese Ortsangaben noch ein wenig mehr. Und sie sagen, nicht nur der Ölberg, sondern auch die Stelle am Ölberg, wo der Herr Jesus sich pflegte aufzuhalten. Und dort lesen wir in Markus 26, Vers 36: Jesus nun kam mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Und Gethsemane bedeutet nichts anderes als Ölkelter oder Haus des Öls. Also ein Ort, wo das Öl des Weinberges gekeltert wurde. Damals gab es am Ölberg noch ganz viele Weinberge. Es gab auch Palmen. Die wurden dann im Krieg 66 bis 70 nach Christus, wurden die alle abgeholzt und zur Belagerung Jerusalems wurden die gebraucht. Aber zur Zeit des Herrn Jesus war das ein Ort mit sehr vielen Ölbäumen. Heute sind nur noch Gräber dort. Und der Herr Jesus ging nach Gethsemane in diese Ölkelter. Wahrscheinlich war das eine Höhle oder sonst ein geschützter Ort, der sich sehr gut zum Pressen der am Ölberg geernteten Oliven eignete. Das Lexikon zur Bibel sagt Folgendes über Gethsemane. Gethsemane ist ein Garten am Fuße des Ölbergs, benannt nach einer Ölpresse, die man sich wohl in einer Höhle im oder beim Garten denken muss, da solche Höhlen wegen ihrer Kühle die beste Voraussetzung zu einer guten Ölgewinnung sind. Also Herr Jesus, er wusste, wo diese Ölpresse, wo diese Ölkelter ist. Er geht nach seiner Gewohnheit dorthin. Und übrigens kann man heute noch ganz in der Nähe des Das von Gethsemane, wo man oft hingeht, hat gerade daneben eine wunderschöne Höhle, wo man annimmt, dass wahrscheinlich der Herr Jesus in dieser Höhle gewesen sein könnte. Also der Herr Jesus, er verlässt Jerusalem, er geht an einen Ölberg, genau nach Gethsemane, und er geht ganz bewusst, geht er in eine Ölkelter, eine Ölpresse, dort, wo aus Oliven wertvolles Olivenöl gewonnen wird. Und Olivenöl kommt in der Bibel sehr oft vor. Immer wenn in der Bibel von Öl gesprochen wird, ist in der Hauptsache immer wieder von Olivenöl die Rede. Und Olivenöl war in der damaligen Zeit und auch heute noch sehr wertvoll. Damals noch mehr als heute. Heute ist es ein Massenprodukt. Damals war es ein Produkt, das auch einen gewissen Wert darstellte. Das können wir zum Beispiel sehen in der Geschichte von dieser Frau, deren Mann gestorben war. Und aufgrund dieses Versterbens ihres Ehemannes kam sie in Schulden, konnte die Schulden nicht mehr zurückzahlen. Da kommt der Gläubiger und er nimmt die Kinder weg als seine Sklaven. Sie geht zum Propheten Elisa, können Sie nachlesen, 2. Könige 4, Vers 1. Und er klagt sie, ihr ganzes Leid klagt sie dem Propheten. Und er fragt dieser Prophet, ja, was hast du im Haus? Noch ein wenig Öl und etwas Krug. Und dann sagt der Prophet Elisa, geh und sammle deine ganzen Nachbarschaft all diese Krüge, die vorhanden sind. Und es waren oft große Krüge. Und dann geht sie und dann vermehrt sich dieses Öl, bis alle Krüge voll sind. Und dann geht sie zum Propheten Elisa und sagt, ja, was soll ich hier? Geh und verkauf dieses Öl. Und dann mit dem ganzen Erlös dieses verkauften Olivenöles konnte sie die ganzen Schulden bezahlen, ihre Kinder aus der Sklaverei loskaufen und auch in Zukunft ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Das zeigt uns, dass Olivenöl damals sehr, sehr wertvoll war. Olivenöl zur Zeit des Herrn Jesus. Für was wurde damals Olivenöl benutzt? Wo kam es zum Einsatz? Als erstes glaube ich, dass das Olivenöl als erstes für den Tempel und die Handlungen im Tempel benutzt wurden. Olivenöl war ein ganz wichtiger Bestandteil, zum Beispiel der Speiseopfer. Also wenn im Tempel ein Speiseopfer dargebracht werden sollte, da wurde das auch vermengt mit Olivenöl. Wir lesen das in 3. Mose Kapitel 2, wo es heißt, wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll es vom feinen Mehl sein. Und er soll Öl darauf gießen, das war immer Olivenöl, und Weihrauch darauf legen und es bringen zu den Priestern, Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar, als ein Feueropfer zum lieblichen, wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Also dieses Öl wurde gebraucht im Tempel, war Bestandteil eines Opfers oder mehrerer Opfer und es war ein Wohlgeruch für Gott. Dann wurde dieses Olivenöl auch gebraucht als Leuchtmittel für die Leuchter im Tempel. Und das sehen wir in 2. Mose, Kapitel 27, Vers 20. Und dort heißt es, gebiete den Israeliten, dass sie zu dir bringen das allerreinste Öl. Und jetzt ist es ganz Spezielles, aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter, dass man eine Lampe aufsetzen kann, die beständig brennt. Also hier ist das Olivenöl Quelle vom Licht, Quelle von Wärme, Quelle von Sicherheit und Quelle von Geborgenheit. Und das Olivenöl wurde auch zusätzlich gebraucht als Grundbasis für Salböl. Mit Salböl, wo verschiedene Kräuter auch beigemischt wurden. Und mit diesem Salböl wurden Leviten, Priester und Könige Gott geweiht. Und das sehen wir zum Beispiel in 2. Samuel 16 ab Vers 13. Wie der Samuel ein Ölhorn nimmt und dann geht er, dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Also wir sehen hier, als erstes wurde das Olivenöl zur damaligen Zeit gebraucht für den Tempel, für Gottes Sache, war Bestandteil von Opfern, es war Gott geweiht. Als zweites sehen wir aber auch, und es ist mehr der säkulare Bereich, wo das Olivenöl auch zum Einsatz kam, Olivenöl war ein wertvolles Lebensmittel und auch Heilmittel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich mache das sehr gerne, wenn man ein gutes Olivenöl hat, in eine kleine Tasse rein, etwas Salz, Knoblauch und dann mit frischem Brot und das gegessen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Klar, nicht alle haben es gern wegen Mundgeruch. Man kann auch den Knoblauch weglassen, ja. Aber es schmeckt für mich, es ist eine vollständige Mahlzeit. Genau das war auch früher so. Es war eine vollständige Mahlzeit. Und es wurde auch in der Küche gebraucht. Heute braucht man es zum Beispiel für Mayonnaisen, sogar für Desserts und so weiter. Ob man früher schon Mayonnaisen gemacht hat, zur Zeit des Herrn Jesus, ist mir nicht bekannt. Aber ich könnte mir es vorstellen. Es war aber auch ein Haut- und Haarpflegemittel. Es war Ausdruck von Schönheit. Und so lesen wir im Psalm 104, Vers 15 folgendes. Also wie der Herr, er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Und Öl, das ist Olivenöl, mit dem er sein Gesicht pflegt. Und Brot, das sein Herz stärkt. Also Olivenöl war Bestandteil der täglichen Nahrung, war Bestandteil aber auch des Hautpflegemittel und so weiter. Heute hat man verschiedene Cremes, um das Haar nach hinten zu... Ich weiß nicht, wie man das macht, ja. Ich brauche das nicht, aber ich weiß, Leute, die das gerne haben. Früher hat man Öl reingeschmiert. Und man brauchte es damals auch als ein Heilmittel. Wir kennen die Geschichte des Mannes, der von Jerusalem hinunterging nach Jericho. Das ist ein Fußmarsch von ungefähr 50 Kilometern, könnt ihr euch das vorstellen, in der Hitze des Tages von Jerusalem 860 Meter über Meer hinunter nach Jericho, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, also das heißt 1200 Höhenmeter, 50 Kilometer bei der größten Hitze und das ist ein Fußmarsch von 2 bis 3 Tagen. Und auf diesem Weg, wir lesen das in Lukas 10, Vers 30, und ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen und dann machten sie sich davon. Und da kommen verschiedene, kommt ein Levit, kommt ein Priester, die gehen achtlos an ihm vorbei. Und dann heißt es in Vers 33, schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Das heißt, Olivenöl war auch Bestandteil der damaligen Medizin. Und heute weiß man, dass Olivenöl antioxidativ wirkt. Man weiß auch, dass Olivenöl entzündungshemmend ist. Dazu antimikrobiell und kann helfen, den Cholesterinspiegel zu senken. Also wir sehen Olivenöl als ein Segen auch der täglichen Nahrung, ein Segen aber auch der Medizin als Hautpflegemittel und so weiter. Und Olivenöl war auch Grundlage der täglichen Reinigung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aus was Seife besteht. Seife besteht aus Fett, aus Ölen. Und schon die alten Sumerer, die wussten, wenn man Asche von Holz oder Pflanzen nimmt und die mit Ölen zusammen aufkocht, entsteht eine Paste, die man auch brauchen kann als Reinigungsmittel, als Seife. Ich weiß noch gut, als wir in Südamerika waren, da war ein Mitarbeiter, ein einheimischer Mitarbeiter, das war noch damals beim Ennio Sip, könnt ihr euch erinnern, die haben immer selber Seife hergestellt. Aus Rindertalg zusammengekocht oder auch einfachen Olivenöl haben wir das zusammengekocht und es entsteht eine sehr gute Seife. Das heißt, das Olivenöl war auch Grundlage der täglichen Reinigung. Und das wusste auch schon ein Prophet, nämlich der Prophet Jeremia. Er sagt uns in Jeremia 2, Vers 22, sagt der Prophet Jeremia: Denn wenn du dich auch mit Laugen waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, also nimmt Bezug auf diese ganz einfache Seife, hergestellt aus Olivenöl. Dinge des täglichen Lebens. Und nun wollen wir uns die Frage stellen, ja, wie wird dann Olivenöl hergestellt? Sie fragen sich vielleicht alles, ja, was hat das zu tun mit dem, mit Gethsemane? Ich komme noch darauf. Eines nach dem anderen. Olivenöl, wie wird es hergestellt? Zuerst einmal das Olivenöl für den Tempelgebrauch. Da muss man unterscheiden, das Olivenöl für den Tempelgebrauch wurde anders hergestellt als das Olivenöl für den Alltag des Menschen. Das Olivenöl für den Tempel wurde in einem ganz speziellen Verfahren hergestellt. Und dazu lese ich noch einmal die Bibelstelle aus 2. Mose 27, Vers 20. Und dort steht Folgendes. Und das habe ich ja vorhin ganz kurz angesprochen. Dort steht nämlich Folgendes: Und du sollst den Kindern Israel gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann, aus zerstoßenen Oliven. Und interessanterweise, dieses Öl für den Tempel wurde nicht gepresst. Also für Gottes Sache wurde dieses Öl nicht gepresst. Und ich habe mich da etwas schlau gemacht, verschiedene Kommentare gelesen, unter anderem auch von Keil und Delitzsch, auch die Wuppertaler Studienbibel. Und die Wuppertaler Studienbibel sagt über das Alte Testament, Seite 265, Folgendes. Und zwar in Bezug auf die Stelle von 2. Mose 27, 20, sagt die Wuppertaler Studienbibel Folgendes. Bei dem reinen gestoßenen Olivenöl handelt es sich um das Öl, das aus den in einem Mörser zerstoßenen Oliven ohne Pressen ausläuft. Der so gewonnene Rohstoff wird in ein Gefäß mit Wasser gefüllt. Das oben schwimmende Öl kann dann abgeschöpft werden. Ein solches gestoßenes Olivenöl galt, weil es sich um die ersten Tropfen Öl, die aus den Oliven gewonnen werden, als reiner und wertvoller als das in der Ölpresse gewonnene Öl. Mit diesem Öl sollen die Schalen auf dem siebenarmigen Leuchter gefüllt werden. Und zwar so, dass es jeweils für eine Nacht ausreicht. Die Wendung beständiges Licht kann sowohl bedeuten, dass das Licht ohne Unterbrechung Tag und Nacht brennen soll. Bis soweit einmal der Kommentar aus der Wuppertaler Studienbibel. Noch einmal, ich habe es jetzt hier auf dem Beamer. Bei dem reinen gestoßenen Olivenöl handelt es sich um das Öl, das aus den in einem Mörser zerstoßenen Oliven ohne Pressen ausläuft. Interessant. Kommen wir zu der Herstellung des ganz normalen Olivenöls, des Olivenöls für den täglichen Gebrauch. Wir haben gesagt, dieses Olivenöl für den täglichen Gebrauch wurde gebraucht als Nahrungsmittel, war Heilmittel, Schönheitsmittel, wie auch Reinigungsmittel. Und nun wollen wir miteinander mal ganz kurz anschauen, wie das damals ausgesehen haben könnte zur Zeit des Herrn Jesus, als man diese Oliven geerntet hat. Die Oliven werden in Israel, so Mitte Oktober werden die reif und werden geerntet. Sie haben einen leicht violetten Ton, teilweise grün. Man legt Netze unter die Bäume, schüttelt sie, schlägt sie ab und dann reinigt man sie, sammelt die Oliven zusammen, reinigt sie, wäscht sie. Und dann werden sie zerquetscht. Und zwar, das ist eine alte Ölmühle in Nazareth auf diese Art und Weise. Sie werden zerquetscht, bis nur noch ein ganzer Brei übrig bleibt. Und dann geht man, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, und dann presst man diese. Man füllt das ganze Brei, der ganze Prescu, also das ganze zermatschte Olivenbrei, füllt man in Bastkörbe, schichtet die aufeinander und setzt sie unter großen Druck. Und dann, dass es daraus herausläuft, wird aufgefangen, es ist ein Saft noch gemischt, auch mit dem Saft der Oliven und auch dem Öl, wird in große Krüge abgefüllt. Und mit der Zeit setzt sich dann das Wasser ab und das Olivenöl schwimmt oben auf und das wird abgeschöpft und wir haben sauberes, reines, kostbares, kaltgepresstes Olivenöl. Heute ist es ein Prozess, das vollautomatisch läuft. Früher war das eine mühevolle, zeitintensive und kräftezehrende Arbeit. Und auch hier habe ich wieder etwas ganz Interessantes gefunden. Es ist aus einer Webseite. Und diese Webseite zeigt uns auf, da wird ja immer oft gesagt, ja, kaltgepresstes, heißgepresstes und so weiter, Olivenöl. Und das heißt hier, damals hatten die Ölmüller keine andere Möglichkeit, als den Olivenbrei in mehreren Pressgängen zu bearbeiten, um aus ihm auch noch das letzte Tröpfchen Öl wortwörtlich herauszupressen. Diese Pressgänge geschahen erst kalt, dann heiß. Da erst durch das Übergießen mit heißem Wasser die wirklich letzten Ölreste herausgeholt werden konnten. Also wir sehen, dieser Prozess, Mahlen, Mörsern, Pressen, dann noch der Hitze ausgesetzt und dadurch entsteht Öl. Wunderbares, köstliches Olivenöl. Und Olivenöl ist in der Bibel immer auch ein Bild auf was? Auf den Heiligen Geist. Auf den Heiligen Geist. Und interessant, wir lesen in Hebräer 1, Vers 9, hinweisend auf Jesus Christus. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen der anderen bei dir. Das Olivenöl hinweisend auf Jesus Christus, der gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Gleichzeitig ist aber auch das Olivenöl auch Hinweis des Wohlwollens und des Segens Gottes. In 5. Mose 7, Vers 13, da wird uns gesagt, er wird dich lieben, dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen, die Frucht deines Bodens, dein Korn, deinen Wein, dein Öl, die Zucht deiner Rinder und den Nachwuchs deiner Schafe in dem Land, das er euch geben wird, wie er deinen Vorfahren geschworen hat. Lag nicht der Segen, das Wohlwollen Gottes auch auf Jesus Christus? Das sind alles Bilder. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was hat das uns alles persönlich zu sagen? Und das unter dem Titel der Segen der Ölpresse. Wir haben miteinander gesagt, dass das Öl für den Tempel auf eine ganz spezielle Art und Weise hergestellt wurde. Und deswegen glaube ich, dass das Olivenöl, das auf diese spezielle Art und Weise hergestellt wurde, ein ganz spezieller Wohlgeruch für Gott war. Dieses Olivenöl, wir haben es gelesen, wurde nicht gepresst, wurde nicht dem Druck ausgesetzt, auch nicht der Hitze. Ich zitiere noch einmal, entschuldigt mich, wenn ich mich wiederhole. Bei dem reinen, gestoßenen Olivenöl handelt es sich um das Öl, das aus den in einem Mörser zerstoßenen Oliven ohne Pressen ausläuft. Ist dieses Öl nicht ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus freiwillig nach Gethsemane in diese Ölpresse ging? Freiwillig tat er den Willen des Vaters. Freiwillig ging er diesen nicht einfachen, schweren Weg. Niemand hat Jesus dazu gedrängt. Er wurde nicht gezwungen. Er tat es freiwillig. Freiwillig gab er sich hin, freiwillig verließ er Jerusalem, ging das Kidrontal hinab, den Ölberg hinauf, und freiwillig an den Ort, der Gethsemane heißt, in die Ölkelter. Freiwillig gab er das, und das betont der Herr Jesus auch ganz speziell, nämlich in Johannes Kapitel 10, Abvers 17. Und dort steht: Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Freiwillig gibt der Herr Jesus sein Leben. Freiwillig lässt er sich auspressen bis zum letzten Tropfen. Freiwillig. Und wird für uns die Quelle des Lichts. Und wird für uns die Beigabe der herrlichsten Opfer. Und wird für uns das Salböl, um Menschen für Gott zu salben, für Menschen für Gott auf die Seite zu stellen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt Jesus Christus in dir. Du bist gesalbt im Heiligen Geist, für Gott zur Seite gestellt. Dieses Öl des Tempels war ausschließlich für Gott und den Tempel bestimmt. Und ich glaube, deswegen lesen wir auch in Hebräer 10, Vers 5, darum, eben aus dieser Freiwilligkeit, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt: Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir meinen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt: Hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Dieses Öl, das nicht gepresst wurde, sondern freiwillig auslief, hinweisend auf Jesus Christus, auf seine Freiwilligkeit, ist ein Wohlgeruch für Gott. Es bestimmt zur Verherrlichung des Vaters, basierend auf dem: Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und deswegen sagt die Bibel an verschiedensten Stellen, sagt die Bibel immer wieder, das, was wir auch lesen in Jesaja 11, Vers 3: Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Frucht oder die Furcht des Herrn. Und interessant, im Neuen Testament lesen wir an ungefähr 7 Stellen, dass der Vater sagt: Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist mein Sohn, an den ich wohlgefallen habe. 7-mal wird es erwähnt, allein im Neuen Testament. Und das sagt auch der Petrus. Der Petrus sagt das in 2. Petrus 1, Vers 17. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündigte: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und andere Übersetzungen sagen: An ihm habe ich Wohlgefallen. Das ist das Öl, das ohne Pressen auslief, hinweisen auf Jesus Christus, seine Freiwilligkeit und ein Wohlgeruch für den Vater und eine Verherrlichung des Ewigen. Kommen wir zum Zweiten: die Ölpresse als ein Segen für uns. Der Herr Jesus erkannte die Ölherstellung. Wir haben gelesen, der Herr Jesus war oft in Gethsemane, oft in dieser Ölpresse. Er wusste, was dort passiert. Er kannte den Prozess des Olivensammels, Zerquetschens, des Drucks der Steine. Er wusste auch um die Hitze, die gebraucht wurde, um auch noch den letzten Rest herauszuholen. Und doch, obwohl Jesus das alles wusste, geht er zielstrebig, geht er zum Olivenhain und er geht nach Gethsemane. Jesus geht bewusst diesen Weg, weil er weiß, dass nur dieser Weg uns die Erlösung bringen kann. Er setzt sich freiwillig all dem aus, um uns zu erlösen. Und im prophetischen Psalm 22, Vers 7, da lesen wir: Ich aber bin kein Mensch, nur noch ein Wurm. Und ich weiß noch als Kind, was ich getan habe mit Würmern. Die zerquetscht man. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Jesus wusste, was passiert in dieser Wein, also besser gesagt in dieser Ölkelter. Er hat es getan, um uns zu erlösen, zu einem Segen für uns. Und diesen Segen sehen wir in verschiedensten Aspekten, weil Jesus ging in diese Ölkelter und er wurde ein Segen für uns, weil Jesus den Zorn, den wir verdient haben, auf sich nahm. Er kam in diese Ölkelter. Er nahm den Zorn auf sich, um uns vor dem Zorn zu verschonen. Er ging in diese Ölkelter, setzte sich diesem Druck aus, damit wir bei ihm Zuflucht finden können. Er lässt sich niederdrücken, damit wir frei werden. Im Psalm 88, da lesen wir, denn auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit all deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Jesus hat all die Schuld, all den Zorn auf sich genommen. Und der Weg dazu führte ihn in diese Ölpresse, in diese Ölkelter Gottes. Zweitens sehen wir, Jesus wurde ein Segen für uns, oder besser gesagt, diese Ölkelter wurde ein Segen für uns, weil Jesus unsere Schuld trägt. Jesus wurde mit der ganzen Last deiner und meiner Sünden beladen. Er hat unsere Verschuldungen, unsere Vergehungen auf sich geladen. In 1. Petrus 2, Vers 24a, da lesen wir, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz. Und der ganze Druck kam auf ihn und er wurde ausgequetscht bis zum letzten Tropfen. Er wurde ein Segen für uns, damit wir in seinem Lichte wandeln können. Er gab freiwillig alles, damit wir aus der Dunkelheit der Sünde in sein Licht kommen. Er gab alles, damit wir auf unserem Weg Licht haben. Er gab alles, damit unsere Seelen in seinem Licht wieder heil werden dürfen. Nicht umsonst sagt der Prophet Jesaja, Jesaja 53, Vers 11, nach seiner Seelenqual sieht er das Licht, Öl als Grundlage des Lichtes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Jesus wird aber noch viel mehr. Wir haben auch gesagt, dass der Herr Jesus das Öl uns einlädt. Gethsemane, die Ölpresse Gottes, ist eine Einladung an uns, uns nicht nur in seinem Licht aufzuhalten, in seinem Licht das Licht zu sehen, sondern auch eine Einladung an seinen Tisch, um bei ihm satt zu werden. Wir haben gesagt, das Öl war auch ein Nahrungsmittel. Wir dürfen jeden Tag neu bei ihm satt werden. Heute Abend ist es ein kleiner Ausdruck, dass Jesus uns alles, wirklich alles sein möchte. Zusammen essen, Gemeinschaft haben, ist Ausdruck dessen, was Jesus uns erworben hat, angefangen damals in dieser Ölkelter. Es ist die Gemeinschaft, die er errungen hat. Es ist die Einladung, zu ihm zu kommen. Und deswegen lesen wir auch im Psalm 133, Vers 1b, seht, wie wunderbar und schön ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Es ist so kostbar wie das duftende Öl, das aus Aarons Bart hinunterrann, bis auf den Kragen seines Gewandes. Und Öl auf das Haupt war ein Zeichen des Segens, war aber auch eine Wertschätzung, eine Anerkennung eines Ehrengastes. Wir sind bei Jesus eingeladen, aufgrund dessen, was er getan hat. Wir sind eingeladen, bei ihm satt zu werden. Wir sind Ehrengäste an seiner Tafel. Wir sind eingeladen, bei ihm satt zu sein. Wir sind eingeladen, bei ihm das zu erleben, was Psalm 23 ab Vers 5 sagt. Denn du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und die Ölpresse Gottes ist auch eine Einladung an uns, dass wir gesund werden dürfen. Gesund zuallererst am inwendigen Menschen. Sind wir nicht alle krank an der Sünde? Sind wir nicht alle in die Irre gegangen wie Schafe? Wie viele Menschen sind krank, weil Sünde sie niederdrückt? Weil da vielleicht unvergebene Schuld ist? Innere Not, Missgunst, Ärger, Neid, die die Herzen zerfressen. Herr Jesus lädt uns ein, an unserer Seele gesund zu werden, Vergebung und Heil zu empfangen. Nicht umsonst sagt auch hier wieder Jesaja 53, ab Vers 4, jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat. Und unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen, während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gemarteten hielten. Und doch war er verwundet um unsere Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Und wisst ihr, das Schöne ist, es wird eines Tages der Zeitpunkt kommen, und ich denke, er ist nicht mehr fern, wo wir alle, nicht nur in unserer Seele, nicht nur in unserem Innern, sondern auch an unserem Leib gesund werden dürfen. Nämlich dann, wenn uns der Herr Jesus zu sich holt. Wir dürfen gesund werden an Geist, Seele und Leib. Wenn der Herr Jesus uns heimholt in seine zuvorbereitete Wohnung, wie er es den Jüngern verheißen hat, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, wenn wir verwandelt werden, wie es heißt in Philipper 3, 21, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Die Grundlage für all diese Dinge wurde gelegt, als der Herr Jesus Jerusalem verließ. Das Kidron-Tal hinunterging, den Ölberg hinauf und ganz speziell nach Gethsemane. Bewusst und willentlich hinein in diese Ölkelter, Gottes. Er hat dort die Grundlage unserer Erlösung gelegt und hat sie vollendet am Kreuz von Golgatha. Und sie wurde bestätigt durch seine Auferstehung. Und das feiern wir in diesen Tagen. Es ist der Anfang einer wunderbaren, herrlichen Zukunft. Eine Zukunft, an der wir alle, wenn wir Kinder Gottes sind, Anteil haben dürfen. Und so sagt, und mit dem möchte ich dann schließen, der Johannes. Nein, ich habe noch mehr. Entschuldigung. Habe ich noch Zeit überhaupt? Geht's noch? Ich bin schon zu lange dran, oder? Ja. Okay, machen wir das noch. Wir dürfen ganz bewusst eines tun. Wir dürfen voll seines Geistes werden. Und wie das geschieht, nochmal ganz kurz zurück. Nein, bin zu weit gegangen, kann ich mal zurück. Funktioniert es nicht. Technik, Hilfe. Habe ich es abgeschaltet? Ah, jetzt. Ja, genau, den habe ich gesucht. Wunderbar. Wir dürfen ganz bewusst auch voll seines Geistes werden. Es heißt in Epheser 5, 18, betrinket euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes, lasst euch von Jesus Christus selber füllen, von diesem Öl, das ausgepresst wurde in diesem Ölkelter. Und wie das geschieht, sehen wir in Epheser 5, Vers 19. Das geschieht, und das wollen wir gerade in diesen Tagen, wollen wir das umsetzen. Was es hier heißt, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Wir brauchen in diesen Tagen Ermutigung, das wollen wir tun. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt. Wir brauchen keine Maske mehr zu tragen. Also bitte, singt aus vollem Herzen und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Der Herr Jesus hat uns erlöst, hat uns erkauft, hat die Grundlage gelegt. Wir dürfen seine Kinder sein. Wir dürfen mit seinem Heiligen Geist erfüllt sein. Der Heilige Geist wohnt in uns, er geht nie mehr weg. Und wisst ihr, das Schöne ist, als der Herr Jesus hinunterging, das Kidron-Tal, den Ölberg hinauf, da ging er in dem Wissen, dass er an Golgatha wird unsere Schuld bezahlen. Aber er wusste auch, dass er eines Tages wiederkommen wird und er würde auf dem Ölberg stehen. Und dann würde er dort stehen als der Herr dieser Welt, als der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und dieses Ereignis steht vor der Tür. Wir wissen nicht, wann es sein wird, wir wissen aber, dass es bald sein wird. Und deswegen wollen wir unser Haupt erheben, weil Jesus Christus schon bald wiederkommt. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen. Danke dafür, dass wir erlöst sein dürfen. Danke dafür, dass du die Grundlage geschaffen hast, damals am Kreuz von Golgatha. Angefangen, als du hinuntergingst, das Kidron-Tal, den Ölberg hinauf, nach Gethsemane, in die Ölkelter, und du ließest alles, du hast dich selber gegeben, zu unserer Erlösung. Ein Wohlgeruch für den Vater, und du hast die Grundlage gelegt, damit wir deine Kinder sein dürfen. Und so wollen wir dich anbeten und dich preisen, Herr. Amen.